Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Nicht nur gleichgültige, sondern auch traurige, entsetzte, ratlose Menschen bleiben zurück, als Jesus am Kreuz stirbt. In seinen letzten Stunden hat er denen, die in seiner Nähe waren, vor Augen geführt, dass er nun für das stirbt, wofür er zuvor gelebt hat. Die grausame Prozedur der Kreuzigung hält ihn nicht davon ab, für seine Feinde zu bitten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Noch am Kreuz hängend wendet er sich einem Menschen zu, der seinen Zuspruch braucht, nämlich einem der beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt werden. Zu ihm sagt er: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und auch die letzten Worte Jesu, die im Lukasevangelium überliefert sind, machen deutlich: Selbst wenn sein Leben als Mensch ein gewaltsames Ende findet, so ist sein Auftrag, den er von Gott bekommen hat, dennoch nicht gescheitert. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, betet Jesus kurz bevor er stirbt. Traurigkeit und Entsetzen also bei denen, die ihm bis zuletzt die Treue gehalten haben. Es wird Zeit, ihm die letzten Liebesdienste zu erweisen. Ein gewisser Josef aus Arimathea bittet den römischen Statthalter darum, den Leichnam Jesu vom Kreuz nehmen zu dürfen. Er bekommt die Erlaubnis, wickelt den toten Körper in ein Leinentuch und legt ihn in ein Felsengrab, in dem er später selbst einmal bestattet werden wollte. Einige Jüngerinnen Jesu, die dabei anwesend sind, fassen den Entschluss, am übernächsten Tag, also nach dem Sabbat, wiederzukommen und den Leichnam Jesu mit wohlriechenden Ölen zu salben. Doch als sie zum Grab zurückkommen, stellen sie schockiert fest, dass der Tote nicht mehr da ist. Nicht einmal nachdem er gestorben ist, gönnen sie Jesus seine Ruhe. Das mag ihr erster Gedanke gewesen sein. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab Jesu und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Mit diesen Worten beginnt das letzte Kapitel des Lukasevangeliums. Einige Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, wollen ihm einen letzten Liebesdienst erweisen. Doch der Leichnam ist verschwunden, und zwei Männer mit glänzenden Kleidern, zwei Engel, tauchen auf. Ihre Frage an die Frauen klingt wie ein Vorwurf: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Erst dann folgt die sensationelle Nachricht: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ob die Engel wohl ahnen, dass jeder sterbliche Mensch mit einer solchen Botschaft völlig überfordert ist? Jedenfalls fordern sie die Frauen auf, sich an das zu erinnern, was ihnen Jesus einmal gesagt hatte. Ich zitiere Vers 7. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Die Frauen denken darüber nach, was das bedeutet. Teil 1 und 2 dieser Prophezeiung haben sich tatsächlich vor ihren Augen erfüllt. Jesus wurde überantwortet in die Hände der Sünder und er wurde gekreuzigt. Warum also sollte der dritte Teil der Prophezeiung, die Auferstehung am dritten Tag, nicht ebenfalls in Erfüllung gegangen sein? Im letzten Kapitel des Lukasevangeliums in den Versen 8 bis 10 wird berichtet: Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Eigentlich dürfte man nun erwarten, dass es in Vers 11 heißt: Und die Apostel waren außer sich vor Freude und lobten Gott von ganzem Herzen. Aber typisch Männer, sie sind dafür, die ganze Thematik eher sachlich anzugehen. Man weiß ja, dass Frauen sich zu sehr von ihren Gefühlen leiten lassen. Und so lesen wir ab Vers 11: und den Aposteln erschienen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Halten wir also fest, die ersten, die nicht an die Auferstehung Jesu glaubten, waren die Apostel. Und das, obwohl ihnen Jesus mehrfach angekündigt hatte, was nach seinem Tod am Kreuz geschehen würde. Interessant finde ich übrigens, wie Petrus reagiert, nachdem er sich das Grab angeschaut hat, und wie im Vergleich dazu Johannes reagiert. Von Petrus heißt es in Vers 12, und er ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Das deutet darauf hin, dass er noch nicht so recht wusste, wie er die ganze Sache einschätzen sollte. Ganz anders Johannes. Seine Reaktion wird im Johannesevangelium beschrieben. Er ging in das Grab hinein und sah und glaubte. So unterschiedlich sind die Menschen gestrickt. Der nächste Abschnitt im Lukasevangelium, Kapitel 24, berichtet über eine Begebenheit, die sich irgendwo auf dem Weg zwischen Jerusalem und dem nordwestlich gelegenen Dorf Emmaus abspielt. Ich lese ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, »Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs?« Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, »Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist?« Soweit die Verse 13 bis 18. Die Frage, die Kleopas stellt, ist ein interessanter Hinweis darauf, wie die Kreuzigung Jesu damals in Jerusalem wahrgenommen wurde. Kreuzigungen an sich gab es immer wieder einmal. Darauf deutet allein schon die Tatsache hin, dass zusammen mit Jesus noch 2 weitere Männer hingerichtet wurden. Aber die Kreuzigung Jesu war offenbar das Gesprächsthema Nummer 1 in Jerusalem, auch noch am 3. Tag danach. Deshalb konnten die beiden Männer, die unterwegs nach Emmaus waren, kaum glauben, dass der Fremde, der ihnen begegnete, nichts davon erfahren haben sollte. Jahre später steht übrigens der Apostel Paulus vor Herodes Agrippa II., dem König von Judäa, und muss sich vor ihm verteidigen. Auch Paulus verweist darauf, dass die Kreuzigung Jesu für viel Aufsehen gesorgt hat. »Ich bin gewiss«, sagt Paulus zu König Agrippa, »dass dir nichts davon verborgen ist, denn dies ist nicht im Winkel geschehen.« Zurück zum Bibeltext. Die beiden Männer, die auf dem Weg nach Emmaus sind, fragen also Jesus, ohne ihn zu erkennen, ob er denn nichts von den Ereignissen in Jerusalem mitbekommen habe. Vers 19. Und er sprach zu ihnen, »Was denn?« Sie aber sprachen zu ihm, »Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben.« Ein interessantes Bekenntnis, das die beiden hier ablegen, geprägt von Respekt und Hochachtung, ja wohl auch geprägt von Liebe gegenüber ihrem Herrn. Aber sie sagen, Jesus von Nazareth, der ein Prophet war. Das deutet darauf hin, dass sie immer noch nicht begriffen haben, wer Jesus wirklich war. Seinen Tod erwähnen sie, aber nicht seine Auferstehung. Denn die Auferstehung scheinen sie nicht für bare Münze zu nehmen. Wenn Sie, liebe Hörer, noch einmal zurückgehen zu den Versen 11, 12 und 13, dann werden Sie feststellen, dass die beiden Männer zu denen gehören, die das, was die Frauen von dem leeren Grab und den Engeln berichtet haben, für Geschwätz halten. Die Folge ihres Unglaubens ist eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Ich lese weiter ab Vers 21. Die beiden Männer erzählen dem Fremden, den sie noch immer nicht erkennen, Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Typisch Männer, könnte man an dieser Stelle noch einmal sagen. Das Nichtvorhandensein des Leichnams ist für sie noch lange kein Grund gewesen, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Obwohl ihnen die Frauen sicher mitgeteilt hatten, dass diese Idee nicht von ihnen, sondern von den zwei Engeln stammte. Aber für die beiden Männer zählen offenbar nur Fakten, Fakten, Fakten. Solange sie den Auferstandenen nicht selbst zu Gesicht bekommen, werden sie Zweifel haben. Nun steht Jesus vor ihnen, er könnte sich ihnen zu erkennen geben, aber er tut es nicht. Weiter ab Vers 25. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren zuträgen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Die Art und Weise, wie Jesus auf die Zweifel der beiden Männer eingeht, ist für mich eine wichtige Lektion. Statt ihnen einfach die Wundmale an seinen Händen zu zeigen, macht sich Jesus die Mühe, ihnen die Augen für das Verständnis der Heiligen Schrift zu öffnen. Er macht ihnen klar, da hinein müsst ihr gucken, wenn ihr wissen wollt, was Gott vorhat. Zugleich spürt man Jesus ab, welch ein Vertrauen er den fünf Büchern Mose und den prophetischen Schriften entgegenbringt. Uns liegen heute nicht nur die Schriften des Alten Testaments vor, sondern auch das Neue Testament. Was für einen Schatz halten wir damit in Händen, den es zu nutzen gilt und dem wir Vertrauen entgegenbringen können. Der französische Philosoph Blaise Pascal hat einmal gesagt, menschliche Erkenntnisse muss man verstehen, um sie glauben zu können. Aber göttliches Wissen muss man glauben, um es verstehen zu können. Tatsächlich ist die Bibel für die meisten Ungläubigen und die meisten ihrer Kritiker ein Buch mit 7 Siegeln. Sie können sich eingehend mit der Bibel beschäftigen und alles lesen, was Wissenschaftler und Theologen je dazu geschrieben haben. Aber die frohmachende Botschaft Jesu wird nur dann das Leben dieser Menschen verändern, wenn sie bereit sind, ihre Herzen dafür zu öffnen. Umgekehrt können ganz schlichte Gemüter fröhlich auf Jesus vertrauen, auch wenn sie sich mit den klugen Köpfen dieser Welt in keiner Weise messen können. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, »Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden.« Und in Psalm 119 lautet eine Bitte an Gott, »Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.« Zurück zu unserem Bibeltext im Lukasevangelium Kapitel 24. Jesus verweist die beiden Männer also auf die heiligen Schriften, die wir heute im Alten Testament finden. Und, Vers 27, legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Weiter ab Vers 28. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Tja, wer wünscht sich da nicht, als vierte Person mit am Tisch gesessen zu haben? An der Art und Weise, wie Jesus mit ihnen das Brot teilte, erkannten sie ihn. Und im Nachhinein hatten sie den Eindruck, dass wir Jesus, dem Auferstandenen, begegnet sind, das hätten wir doch schon vorher merken müssen. Warum sie ihn nicht erkannten, das wird im Lukas-Evangelium übrigens nicht erklärt. Anderen Personen, die auf Jesus treffen, ergeht es aber ebenso wie den beiden Männern. Maria Magdalena zum Beispiel, so kann man es im Johannesevangelium nachlesen, hält Jesus sogar für einen Gärtner. Des Weiteren erscheint Jesus in abgeschlossenen Räumlichkeiten und verschwindet daraus auch wieder, fast wie ein Geist. Zurück zu unserem Bibeltext in Lukas 24. Ich lese weiter ab Vers 33. Von den beiden Männern, die mit Jesus zu Tisch saßen, wird berichtet: Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Diese Bemerkung beendet im Grunde alle Spekulationen über die Beschaffenheit des Leibes Jesu. Denn solche Spekulationen führen zu nichts. Wie ein Mensch mit einem menschlichen Körper, so begegnet Jesus seinen Freunden. Aber er verfügt über Fähigkeiten, die man von einem gewöhnlichen Menschen nicht kennt. Weiter ab Vers 40. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Was sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war? Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden. Soweit die Verse 40 bis 45. Unterwegs, auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, da hatte Jesus noch darauf verzichtet, den beiden Männern seine Wundmale zu zeigen. Mit ihnen war er lediglich einige alttestamentliche Bibelstellen durchgegangen, die auf ihn hinweisen. Jetzt dagegen gibt's mehr als nur den Schriftbeweis. Jesus zeigt den Anwesenden seine Wunden und isst vor ihren Augen ein Stück Fisch. Damit kommt er ihrem Bedürfnis entgegen, mit dem Verstand zu begreifen, was eigentlich nicht zu begreifen ist. Ich lese weiter ab Vers 46. Und Jesus sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Ich stelle mir vor, wie die Jünger noch immer mit offenem Mund dasitzen, weil sie kaum glauben können, dass Jesus wieder mitten unter ihnen ist. Doch viel Zeit bleibt ihnen nicht, um ihre Gedanken zu sortieren. Jesus macht ihnen klar: Ich habe meinen Auftrag ausgeführt. Alles, was zur Zeit des Alten Testaments über mich gesagt wurde, ist in Erfüllung gegangen. Und nun seid ihr dran. Seid meine Zeugen. Ruft die Menschen zur Buße und erzählt ihnen, dass ich ihnen ihre Sünden vergeben möchte. Seid meine Zeugen, zuerst hier in Jerusalem, in eurer gewohnten Umgebung, dann aber geht hin zu den Menschen in aller Welt. Habt keine Angst davor, denn schon bald wird euch mein himmlischer Vater den Heiligen Geist schicken, der euch die nötige Kraft dazu geben wird. Was ich hier eben mit meinen eigenen Worten wiedergegeben habe, liest sich als sogenannter Missionsbefehl im Matthäusevangelium so. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Während das Matthäusevangelium mit diesen beiden Versen zu Ende geht, findet sich im Lukasevangelium noch ein kurzer Bericht über die Himmelfahrt Jesu. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Jesus kehrt also zu seinem Vater in den Himmel zurück. Tja, und damit sind wir am Ende des Lukasevangeliums angelangt. Zeit für eine Zusammenfassung. Und die lese ich Ihnen ganz einfach aus dem Philipperbrief vor. Der Apostel Paulus schreibt dort, er, gemeint ist Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ungefähr 6 Wochen lang ging es in der Sendereihe durch die Bibel um das Lukasevangelium. Beim nächsten Mal kehren wir zum Alten Testament zurück, und zwar zum 4. Buch Mose. Dieses Buch hat einen ganz eigentümlichen Charakter. So enthält es zum Beispiel lange Namenslisten, die auf 2 Volkszählungen zurückzuführen sind, aber auch die beliebte Geschichte von Biliam und der sprechenden Eselin. Also herzliche Einladung an Sie, in den nächsten Wochen das 4. Buch Mose ein bisschen näher kennenzulernen.